Ich lese den Predigttext aus Lukas 10, die Verse 30 bis 35. Jesus erwiderte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme.
Irgendwann im Herbst habe ich meinen Terminkalender mal so durchgeschaut und festgestellt, ich war in diesem Jahr noch kein einziges Mal hier bei euch. Dann habe ich Jutta angerufen und habe gesagt, ich war noch nie dieses Jahr nicht bei euch. Sagt sie, ja, nicht schlimm, kann man auch ins neue Jahr verschieben. Ich habe gesagt, ich würde gerne und ich bin richtig froh, dass ich heute Abend oder heute Nachmittag, na, es ist schon lange dunkel, hier bei euch bin. Vor einigen Wochen titelte der Tagesspiegel: Wie viel Selbstliebe ist gesund? Und ich dachte gleich, das ist eine Frage, über die wir hier in der Adventsfeier, in diesem Adventsgottesdienst nachdenken sollten. Wie viel Selbstliebe ist gesund? In der Advents- und Weihnachtszeit geht es ja um so ganz grundlegende Lebensthemen, grundlegende Lebensfragen, verbunden mit einer tiefen Sehnsucht nach Glück, nach Frieden, nach heiler Welt irgendwie, nach fröhlicher Weihnacht überall. Aber leider ist Weihnacht längst nicht überall fröhlich, eher im Gegenteil. Woran liegt das? An zu viel Selbstliebe und zu wenig Nächstenliebe? Oder vielleicht umgekehrt? Ich finde, es lohnt sich, die Augen aufzumachen und genau hinzuschauen. Und habe diesen Text, den wir gerade schon gehört haben, ausgesucht, der jetzt kein typischer Adventstext ist. Aber ich glaube, wir können in dem Zusammenhang sehr viel lernen. Mir fiel bei der Vorbereitung ein Kinderbuch ein. Roter König, weißer Stern von Willi Fährmann. Die Legende vom vierten König erzählt Willi Fährmann auf ganz eigene Weise. Vielleicht kennt ihr die. Der Legende nach gab es außer den drei Weisen oder Magiern oder Sterndeutern oder Königen aus dem Morgenland noch einen vierten. Der hat auch den Stern gesehen, der hat sich auch auf den Weg gemacht zu dem neugeborenen König hin. Nur sein Problem war, dass er ständig aufgehalten wurde unterwegs. Also irgendwann, relativ am Anfang, hat er den Anschluss verpasst oder von woanders gestartet. Jedenfalls kommt er erst 30 Jahre später in Juda an. Und da begegnet er keinem neugeborenen Prinzen, sondern einem Mann, der das Leben vieler veränderte und schließlich sein Leben für andere opferte. Bei Willi Fährmann ist dieser vierte König ein junger Indianerhäuptling. Als er sich auf den Weg macht, um dem Stern zu folgen, bekommt er von seinem Stamm viele Geschenke für den neugeborenen König auf sein Lama gepackt. Und zwei Ratschläge. Der eine Ratschlag ist von seinem Bruder, der sagt zu ihm: Schau nicht rechts, Moment, hier ist rechts, schau nicht rechts und nicht links, sonst wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und seine Mutter sagt zu ihm: Schau rechts und schau links, sonst wirst du dein Ziel nicht erreichen. Vergiss niemals den Menschen, der deine Hilfe nötig hat. Also, Selbstliebe oder Nächstenliebe? So zieht der Indianerhäuptling los, auf der Suche nach dem König der Könige, geleitet vom Stern und vom Vertrauen auf den, der die Sterne lenkt. Bald aber kommt schon die erste Entscheidungssituation, weil er eben doch nicht anders kann, als rechts und links zu schauen. Er trifft in den Bergen auf eine Mutter mit drei Mädchen. Der Vater ist irgendwo verschollen. Es wird Winter, sie haben nichts zu essen, sie drohen zu verhungern. Und natürlich hilft er. Dann trifft er auf einen alten Mann, da haben wir auch ein Bild, genau links das, der so geschwächt ist, dass er nicht mehr zu seinem Wigwam zurückfindet. Und dann wird er von einem Hund zu einem verletzten Jäger geführt und hilft dem und so weiter. Jedes Mal entscheidet er sich, rechts und links zu schauen und das, was er sieht, nicht die Augen davor zu verschließen, sondern zu helfen. Und was von den Geschenken, die der Stamm ihm ja eigentlich für den neugeborenen König mitgegeben hat, an der Stelle, wo es gebraucht wird, zu lassen. Aber nach einiger Zeit macht er sich immer wieder neu auf den Weg seinem Stern, seinem Ziel entgegen. Augen auf. Wie viel Selbstliebe ist gesund? Auf der Suche nach glücklichem Leben sind viele Menschen der Überzeugung, dass sie vor allem auf sich selbst achten müssen. Für sich selbst sorgen, das Beste für sich rausholen. Von anderen werden sie oft als egoistisch angesehen, aber sie selbst empfinden einen starken Mangel. Weshalb sie immer mehr brauchen. Das Gefühl von Mangel wird kompensiert. Das heißt, so bekämpft, dass das eigentliche menschliche Grundbedürfnis, was man nicht so richtig fassen kann, dass das gar nicht gestillt wird, sondern eher noch größer wird. Zum Beispiel durch das, was Psychologen und Soziologen Konsumismus nennen. Konsumismus. Ich habe natürlich bei Wikipedia nachgeguckt. Konsumismus ist der Glaube und Lebensstil, der sich darin zeigt, dass Identität, Glück und soziale Integration an den Konsum von Gütern und Optionen gekoppelt ist. Also Glauben, Lebensstil, dadurch Identität, Glück, soziale Integration durch Konsum von Gütern und Optionen. Wir sahen neulich, mein Frau und ich, einen Kabarettisten, der sagte, es gibt Leute, die schwimmen auch noch so. Mir fallen viele Leute bei uns im Tennisverein ein, die, wo ich den Eindruck habe, die leben so, ihr Kauf- und Urlaubsverhalten. Oder ein Mann in unserer Verwandtschaft, wir haben die Familie im Sommer mal wieder besucht und vor dem Haus ein Wohnmobil der Extraklasse. Also was man sich an technischen Schnickschnack vorstellen kann, also eigentlich mehr als ich mir vorstellen konnte, ist da drin. Sensationell. Im Wohnzimmer an der Wand zwei ganz erlesene E-Gitarren. Ich sage zu ihm, spielst du eigentlich noch? Nö, sagt er, schon lange nicht mehr. Aber weißt du, wie die im Wert gestiegen sind? Fast doppelt so viel wert sind sie. Und dann das Mountainbike seines erwachsenen Sohnes. Er sagt, weißt du, wie teuer das war? Schon allein der Rahmen. Ehrlich gesagt hat mich das überhaupt nicht interessiert, aber für ihn war es super wichtig. Konsumismus und dabei nicht glücklich. Wahrscheinlich in abgeschwächter Form werden die meisten von uns das kennen. Ich kenne das jedenfalls von mir auch. Dass ich ein Bedürfnis wahrnehme und das dann versuche irgendwie schnell zu stillen und das nicht gestillt wird, ein bisschen zugedeckt, aber eine Art von Selbstliebe, die mich Mangelgefühle durch irgendetwas kompensieren lässt, aber diese Selbstliebe ist nicht besonders gesund. Für die Seele nicht und für den Körper meistens auch nicht. Also offenbar gibt es fehlgeleitete Selbstliebe. Augen auf. Fehlgeleitete Selbstliebe. Mir fallen aber auch Menschen ein, deren Leben völlig anders verlaufen ist, weil sie zum Beispiel von klein auf eingetrichtert bekommen haben, du musst selbstlos sein. Du darfst nicht an dich denken, du musst immer an andere denken. Du musst dich für andere aufopfern. In der Generation meiner Eltern waren das vor allen Dingen die Frauen, die Mütter. Noch zugespitzter in christlich frommen Kreisen. Ich habe meine Seelsorgeausbildung, klinische Seelsorgeausbildung, in ein Haus für Feierabenddiakonissen gemacht. Also Diakonissen, die im Ruhestand waren. Die fangen mit dem Ruhestand sehr viel später an. Das war im Rheinland, in der großen Diakonissenhaus. Zwei Stationen von hochbetagten Frauen mit weißen Häubchen. Viele von ihnen, Gott sei Dank nicht alle, aber viele von ihnen waren total enttäuscht vom Leben. Sie hatten ihr ganzes Leben für den Herrn geopfert. Und im Rückblick war irgendwie nichts mehr übrig geblieben für sie, für ihre Seele. Und um das zu kompensieren, haben die sich gegenseitig das Leben so unfassbar schwer gemacht, weil sie so verbittert waren. Sie hatten genau diese Lebenshaltung inhaliert, alles für den Herrn und den Nächsten zu geben, und ihre Seelen waren darüber krank geworden. Offenbar gibt es auch fehlgeleitete Gottes- und Nächstenliebe. Augen auf. Das ist übrigens der Grund, weshalb man vor einiger Zeit das sogenannte dritte Gebot der Liebe entdeckt hat. Nämlich in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir gerade gehört haben. Der geht ein Gespräch voraus, das sich um das höchste Gebot dreht. Und da kommt ein Bibeltext vor, den Jesus und sein Gesprächspartner, ein Schriftgelehrter, beide super wichtig finden. Und sagen, diese beiden Abschnitte des Alten Testaments sind die absoluten Top, also beide zusammen die Nummer eins. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das wie dich selbst wurde als Gegenmittel gegen fehlgeleitete Gottes- und Nächstenliebe entdeckt. Und ich finde, da ist eine Menge dran. Das ist für viele sehr, sehr hilfreich gewesen. Und doch steckt eine Falle darin. Beziehungsweise ist es zu kurz gedacht, denn wie schnell führt dann das dritte Gebot, sich selbst zu lieben, unabsichtlich dazu, doch wieder die Mangelgefühle zu kompensieren. Also fehlgeleitete Gottes- und Nächstenliebe unversehens wieder durch fehlgeleitete Selbstliebe zu ersetzen. Ungesundes durch anderes Ungesundes. Es gibt übrigens noch eine dritte Form fehlgeleiteter Liebe. Darüber wird von Jesus erzählt in dem Gleichnis. Daran leiden nämlich der Priester und der Levit im Gleichnis. Sie haben ihr Leben in den Dienst Gottes gestellt, also Gottes Liebe, und wollen das möglichst perfekt machen, also Selbstliebe. Das Problem ist, das Reinheitsgebot des Tempels verwehrte es ihnen, einen Verwundeten zu berühren. Dann hätten sie sich nicht nur die Hände schmutzig gemacht, sondern sozusagen ihre ethische Reinheit wäre dann so ein bisschen verloren gegangen. Die Liebe zur eigenen weißen Weste hindert sie daran, das Notwendige zu tun, also das, was die Not gewendet hätte. Das war für das Gewaltopfer nicht gesund, aber für sie auch nicht unterm Strich. Augen auf. Ja, aber was denn dann? Wie viel Selbstliebe ist denn dann gesund? Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Nicht wie viel, sondern welche Selbstliebe ist gesund? Welche Selbstliebe ist gesund? Oder auch, wie lernen wir gesunde Selbstliebe? Die Antwort ist in gewisser Weise einfach, denn wir lernen gesunde Selbstliebe, indem wir zunächst uns selbst als geliebt erfahren. Nächstenliebe fängt nicht mit Selbstliebe an. Nächstenliebe fängt damit an, geliebt zu werden, geliebt zu sein. Meine Frau und ich dürfen das gerade mit unseren inzwischen drei kleinen Enkelkindern, so in der Preisklasse von den beiden da hinten, also zwischen 2 Monaten und 2,5 Jahren. Und ich finde das total schön zu sehen, jetzt nochmal mit so ein bisschen Großelternabstand, Kinder, die von ihren Eltern zutiefst geliebt werden, Liebe gezeigt bekommen, aber nicht, es gibt ja auch so abgöttische Elternliebe, die Kinder wieder im Grunde zu einer krankhaften Selbstliebe verführen, muss man fast sagen, also sie in ungesunder Weise verwöhnen, sondern wegweisende Liebe, die sie beziehungsfähig macht, wo sie lernen zu nehmen und zu geben, festzuhalten, meins, aber auch zu teilen und so weiter. Superschön zu beobachten. Also unterm Strich fähig macht zu lieben, und zwar ohne sich das verdienen zu müssen. Die müssen sich das hier nicht verdienen in gesunden Familien. Ein 6-wöchiges Baby meint ja nicht, es müsste sich, wenn es anfängt zu lächeln, es müsste sich dadurch verdienen, dass es weiter gefüttert wird, dass es weiter gestillt wird. Es sind Spiegelneuronen, sagen die Hirnforscher. Also es ist ein Reflex, oder philosophisch, es ist Resonanz auf die Gesichter, die lächelnden Gesichter, die über dem Kind aufgehen. Und das feiern wir eigentlich an Weihnachten. Wir kennen leider auch Kinder und Erwachsene, die diese Liebesgrundlage nicht haben, nie hatten, und sehen, wie unfassbar schwer es für sie ist, gesunde Liebe zu entwickeln, egal in welche Richtung. Gott sei Dank gibt es noch eine ganz andere Liebesquelle als die von Eltern und Großeltern. Gott sei Dank. Das Gebot der Gottesliebe wäre völlig missverstanden, wenn damit eine zu erfüllende Leistung gemeint wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Gott ist liebevoller und hingebungsvoller, als die besten Eltern je sein könnten. Und diesen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit allen Poren und Fasern unserer Existenz zu lieben, heißt nichts anderes, als sich für diese Liebe zu öffnen, sie wirken zu lassen, sie an uns ranzulassen, sich ihr anzuvertrauen. Selbstliebe und Nächstenliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe, die aus der Quelle dieser Gottesliebe leben, sind gesund, sind nicht fehlgeleitet. Und so können wir mit offenen Augen und Händen in der Welt unterwegs sein und sogar mit Mangelerfahrungen gesund umgehen. Das Glück eines solchen Lebens liegt darin, eine tiefe Bestimmung gefunden zu haben und sein Lebensziel zu erreichen. Schaut nicht links und schaut nicht rechts, sonst wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und schau links und schau rechts, sonst wirst du dein Ziel nicht erreichen. Der Indianerhäuptling vertraut in jeder Phase dem, der die Sterne lenkt. Das hilft ihm, wenn es nötig ist, rechts und links zu schauen. Und es hilft ihm, sich dann immer wieder auf seinen Weg zu machen, seinem Stern zu folgen, seinem Ziel entgegenzugehen mit Gottes Hilfe. So trifft er irgendwann auf Hirten, die ihm von einer wunderbaren Nacht erzählen, in der die Liebe in Person zur Welt kam. Und am Ende erreicht er sein Ziel beim König der Könige, erfüllt von Liebe und Dankbarkeit. Und das wünsche ich auch euch von Herzen.